Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 276, 2. Samuel 12, 1-14.
Mörder und von Gott geliebt? Wie lässt sich das vereinbaren?
Könnten Sie einem Mörder vergeben? Ich meine nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Auch wenn Sie persönlich von dieser Tat betroffen sind, es bleibt doch immer etwas an Vorbehalt übrig, oder? Aber was ist, wenn jemand seine Tat wirklich bereut, zutiefst und von ganzem Herzen? Nicht wegen der unvermeidlichen Folgen, sondern weil ihm plötzlich das ganze Ausmaß seiner Tat in seiner Entsetzlichkeit bewusst wird und er vor sich selbst erschrickt. Ja, eine Lichtgestalt des Alten Testaments. Ein Mann, so ganz nach dem Herzen Gottes, wie das formuliert wird, hat sich zu einem Mord hinreißen lassen, der dazu diente, einen Ehebruch zu verdecken. Ja, und ein Prophet deckt ihm seine Tat auf und seine Reaktion ist auch für uns sehr lehrreich. Wir hören aus dem Alten Testament das 2. Samuel-Buch ab Kapitel 12. Da heißt es: Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause, und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Ja, David, der große König Israels, ein Ehebrecher, ein Mörder, ein Intrigant. David, ein Liebling Gottes. Gott hat von ihm selbst gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ja, und bis dahin, bis das passiert ist, war er ständig auf der Erfolgsleiter. Er war ein begnadeter Musiktherapeut, der dem König Saul sozusagen seine Depressionen zu vertreiben imstande war. Er war ein Meister der Steinschleuder, wo er sogar den riesigen Goliath, der so voll in Rüstung war, absolut auf die Stirn treffen konnte und damit erledigen konnte. Er war braun gebrannt, als Hirte ist man das, wenn man ja ständig draußen ist, sehr attraktiv, also eine Art von Frauenliebling. Und nicht nur das, sondern auch ein Liebling des Volkes. Dann war er auch ein geschickter Stratege und Kämpfer. Auch ein erfolgreicher Heerführer, mutig, loyal und sehr tief mit Gott verbunden. Von Gott wurde er zum König gesalbt, schon als sehr junger Mann. Dann wurde er später von allen Stämmen auch zum König gewählt. Er hatte loyale und auch sehr fähige Heerführer. Er stand also auf dem Gipfel der Macht und auch der Beliebtheit. Er war sehr beliebt. Also höher geht das doch gar nicht mehr. Ja, so etwas erzeugt Zufriedenheit. Selbstzufriedenheit. Und Selbstzufriedenheit, das erzeugt so ganz langsam, geradezu unmerklich, so etwas wie eine innere Entfernung zu Gott. Sehr schnell kommt man zu den selbstverständlichen Gedanken: Ich bin, wer auch immer, alle sagen es mir ja, also bin ich das doch auch. Und ich kann sehr viel, und das habe ich schon so häufig bewiesen, also ich kann. Und deswegen habe ich auch das Recht zu wollen, ich will, und die Menschen gehorchen mir, und deswegen will ich das, was ich gerne hätte, auch haben. Und das ist ein ziemlicher Unterschied zu der tiefen Einsicht von: Ich bin nichts ohne dich, Gott. Oder: Ich kann nur das, was du segnest. Und alles, was ich kann, habe ich durch deinen Segen. Und mit dem Ergebnis: Ich will nur das, was deiner Liebe entspricht. Ja, was ist denn Demut? Demut ist keine kriecherische Haltung. Demut lässt sich eigentlich sehr simpel definieren. Demut ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Weil die direkte Erfahrung dieser wahren Verhältnisse, die wir zu ihm haben, die führt ganz von allein dazu, dass wir demütig werden. Denn wir erleben dann, wer wir sind, wie er ist. Und das macht uns demütig. Wir müssen uns mit Demut überhaupt nicht befassen. Wir müssen uns nur mit ihm befassen. Und zwar so, dass wir in der Lage sind, ihn aufzunehmen, zu erfahren. Das ist ja nicht umsonst so, dass die Menschen ganz besonders intensiv nach Gott rufen, wenn es ihnen schlecht geht. Da merken sie ja, dass sie eigentlich jemanden brauchen, der ihnen zur Seite steht. Aber heißt das wirklich, dass sobald es uns gut geht, dass wir dann automatisch uns entfernen? Das muss doch nicht sein. Unter der Voraussetzung, dass wir dieses Gute dankbar, und zwar als ein unverdientes Geschenk, als eine Gnade anzunehmen in der Lage sind. Wenn wir das tun, bleiben wir mit ihm verbunden, sogar dann, wenn es uns so richtig gut geht. Aber das ist natürlich so ein Problem, denn die Versuchung ist immer groß, wenn jetzt das eigene Leben sich so entwickelt, dass man in der Lage ist, so richtig einen behaglichen Genuss zu zelebrieren von Erfolg, von Macht, von Ehre und Anerkennung und vielleicht sogar Beliebtheit. Ja, das ist doch etwas, alles, was man sich wünschen kann, steht einem zur Verfügung. Es geht einem so richtig gut. Und dann ist doch das sowas wie Gott ein bisschen überflüssig. Irgendwie ist er überflüssig. Den braucht man ja eigentlich gar nicht, wenn es einem so richtig gut geht. Ja, und dann, was passiert ihm dann? Dann ist er so auf dem Dach seines Hauses und da sieht er dann im Vorraum oder im Garten eines anderen Hauses, da ist ein Bassin, wo auch da diese Mikwe, also diese rituelle Reinigung vollbracht wird. Und da ist eine wunderschöne Frau, die sich offensichtlich jetzt hier badet. Er fragt nach, ist die Ehefrau eines Soldaten, der jetzt gerade eben an der Front ist. Wenn es einem so gut geht, dann kann es einem doch noch besser gehen. Dann lässt er sie also zu sich kommen, mit allen Konsequenzen, sie wird schwanger. Das ist natürlich nicht so günstig, weil das ist ehrenrührig. Also was macht er? Er lässt den Ehemann von der Front kommen, in der Hoffnung, dass er dann mit ihr schläft und dass das dazu führt, dass dieses sogenannte Kuckuckskind dann von ihm also dann angenommen wird. Also ist eine Art von Verdeckung. Aber das ist erfolglos, weil entweder riecht er den Braten oder er hat den Eindruck, ich möchte nicht, dass es mir besser geht als all meinen Kameraden an der Front. Dann geht er noch weiter, er macht ihn sogar noch betrunken, in der Hoffnung, dass er dann überhaupt gar nicht mehr anders kann, als zu seiner Frau ins Bett zu kriechen oder so. Hilft auch nichts. Er schläft bei der Wache, damit er da nicht irgendwelche Vorteile bekommt. Also schickt er ihn mit einem Brief an seinen Feldherrn, wieder an die Front zurück. Und zwar so, dass er dann im Krieg umkommt. Dafür soll dieser Feldherr sorgen, was er natürlich auch macht. Ja, und nach der Trauerzeit macht er diese Frau, Bathseba heißt sie, zur Ehefrau, zur achten, glaube ich. Sie gebärt dann auch diesen Sohn. Ja, jetzt wäre ja alles erledigt. Es hätte wahrscheinlich funktioniert, wenn das also geschickt genug gemacht wird, kommt das nicht so schnell an die Öffentlichkeit. Aber es ist ein tiefer moralischer Fall, so eine Skrupellosigkeit. Ja, und das lässt Gott so nicht zu. Vor Gott gibt es keine Verheimlichungen. Aber damals gab es eben die Propheten. Und insofern bekam Nathan, der Prophet, der da in dem Falle auch immer wieder Gottes Wort verkündigte, der bekam einen Auftrag. Er soll zum König gehen. Das Besondere ist ja, dass der König ja normalerweise auch oberster Richter dort war, für alle möglichen Streitigkeiten zwischen den Stämmen oder zwischen einzelnen Personen sogar. Und insofern hörte er dann Nathans Geschichte da von dem Lämpchen an, als ob das ein Rechtsfall wäre, zu der er jetzt eine Entscheidung treffen muss. Er trifft sofort, spontan eine Entscheidung. Er hat ja ein ganz klares Rechtsempfinden. Er ist maßlos empört, doch klar. Der vierfache Schadenersatz, das ist sozusagen Standard. Das ist, wenn man jemandem etwas unrechtmäßig wegnimmt, soll man es ihm vierfach ersetzen. Das ist gültige Norm. Das Todesurteil ist da in dem Falle überzogen, aber so ist es nun mal. Wenn man moralisch empört ist, dann möchte man dass da eine ganze Menge mehr passiert. Ist heute ja auch noch so. Wenn die Menschen sagen, am liebsten würde ich dem da. Und dann sind da manchmal ganz schön saftige Strafen in der Fantasie da. Oder auch die Aufforderung, dem sollte man jetzt, was auch immer. Wir machen das so, wenn wir uns moralisch empören. Wir werfen uns gern zum Richter auf. Natürlich immer gegen andere, zu uns sind wir da viel milder. Und wenn wir uns dann sozusagen selbst verurteilen, dann dient das auch sehr häufig dazu, da uns letztendlich auch zu entschuldigen, weil wir doch so vermeintlich einsichtig sind. Aber diese Schärfe des Urteils, das gilt immer für andere. Ja, und jetzt, nachdem David dieses Urteil gesprochen hat, sagt ihm Nathan, was Sache ist. Du bist der Mann. Und jetzt lässt er Gott sprechen, lässt ihm sagen, ich, Gott, habe dir alles gegeben. Und wenn das noch nicht reicht, würde ich dir beliebig mehr geben. Warum verachtest du mein Wort? Warum tust du etwas, was mir derartig missfällt? Und dann macht er ihm deutlich, du hast Unheil angerichtet und das Unheil wird dein Haus von nun an treffen. Das ist mit dem Wort des Schwertes. Du hast jemanden praktisch ins Schwert laufen lassen und du wirst jetzt erfahren, wie es ist, wenn das Schwert in deinem eigenen Hause wirksam wird. Das Unglück, das dich erreicht, wird aus deiner eigenen Familie kommen. Und du wirst bei dieser Gelegenheit schwerste Demütigungen in der Öffentlichkeit ertragen müssen. Ja, das war für David jetzt erst einmal ein tiefer Schock. Er wacht quasi auf aus seinem Zustand. Und er erkennt außerordentlich schnell die Tragweite dieser Schuld von ihm. Das fällt ihm, wie man so schön sagt, wie Schuppen von den Augen. Und er macht keine Ausflüchte. Er sagt ganz klipp und klar, ich habe gegen meinen Gott gesündigt. Eine bedingungslose, klare Aussage. Natürlich wird er mehr gesagt haben, klar. Aber das ist ja jetzt alles eine verdichtete Zusammenfassung. Er sucht auch nicht nach irgendeiner Entschuldigung. Wir neigen ja zum Beispiel dazu, solche Formulierungen, nicht nur Politiker, machen wir auch, so unsere eigenen schuldhaften Taten zu verkleinern. Wir haben da einen Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht haben heißt, das war ja fast wie eine Art von Irrtum. Es war ja fast ein Versehen, eben ein Fehler. Ein Fehler kann man doch verzeihen. Nein, nichts dergleichen. Nichts von diesen billigen Ausreden. David ist entsetzt über sich selbst. Und er weiß ganz genau, dass er über sich selbst eigentlich das Urteil gesprochen hat. Ja, und interessant, es gibt einen Psalm 51, da wird auch gerade so eingeleitet, dass David das nach der Offenbarung von Nathan gesprochen haben soll. Ich will einen Ausschnitt daraus mal vortragen. Da sagt er, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Eigentlich war das jetzt ein kompletter Zusammenbruch seines sich über eine gewisse Zeit angesammelten Hochmuts. Es ist Ausdruck einer ganz tiefen Trauer über diese Entfremdung gegenüber seinem geliebten Gott und eine ganz starke Sehnsucht nach einer Wiederherstellung dieser innigen Verbundenheit. Die Antwort von Nathan ist auch interessant. Er sagt ganz direkt, Gott vergibt dir. Du wirst nicht sterben, obwohl das nach deinem eigenen Urteil stattfinden müsste. Aber du wirst dennoch die Konsequenzen deines Unheils tragen müssen. Zunächst der Tod dieses Neugeborenen. Später wird das noch ziemlich schlimm. Da wird ein Sohn den anderen töten, weil dieser andere dann eine Schwester vergewaltigt hat. Dann wird ein anderer Sohn wird ihn dann verfolgen sogar und er muss dann fliehen. Aber entscheidend ist, die Beziehung zu Gott, diese innere Beziehung, die ist geheilt. Und genau das ist das Entscheidende für uns, das ist auch für uns gültig. Dieses billige, es tut mir leid, ist ja sehr häufig einfach nichts anderes als, wir wollen die Konsequenzen vermeiden und es tut mir leid, dass ich also jetzt da irgendwie mich so verhalten habe, dass ich diesen und jenen Schaden in Kauf nehmen muss. Und dann hoffen wir, dass andere gnädig gestimmt werden. Das ist keine wirkliche Heilung einer zerstörten Beziehung. Denn der eigentliche, der tiefste Schaden, um den es hier geht, ist die Zerstörung der inneren Liebesbeziehung. Und zwar die Liebesbeziehung des Herzens zur Quelle unserer eigenen Existenz. Man könnte sagen, es ist die Zerstörung der inneren Unschuld. Denn wenn wir mit einer einfachen, direkten Liebe verbunden sind mit demjenigen, der uns liebt, dann ist das Heil. Ja, Heil, das ist der Begriff dafür. Und alles, was wir tun, um jetzt hier diese Liebesbeziehung zu zerstören, das zerstört nicht nur bei den Menschen ihre Lebenssituation, es zerstört unseren Charakter. Es zerstört unsere eigene Persönlichkeit. Das ist genau das, was Jesus nennt, Schaden nehmen an der eigenen Seele. Man kann sagen, als Ergebnis beginnt der Mensch, ja, seelisch zu stinken. Und wenn er das immer weitermacht, wird er immer skrupelloser. Er gewöhnt sich letztendlich an seine eigene Unanständigkeit und er kompensiert das dann durch Lüge, durch Heuchelei, durch Ehrsucht, durch Konsum. Und er verliert dann auch ganz zunehmend das Gespür für das, was man gut und böse nennt. Dieser feine Kompass, der uns eigentlich so etwas wie eine Art von Grundgespür für Anständigkeit vermittelt, unabhängig von jedem, von jeder Regel. Denn hier geht es nämlich Gott gar nicht um irgendwelche Formen von Regeln, die man übertreten hat, sondern es geht um die elementare Unanständigkeit unseres Menschseins anderen gegenüber. Das ist dasjenige, was er eigentlich immer wieder in seinen Regeln verkündet, dass man untereinander liebevoll und anständig umgeht. Und wenn jemand dann mit den Konsequenzen konfrontiert wird, der so geworden ist, der findet die natürlich immer irgendwie ungerecht oder gemein oder überzogen. Das kränkt ihn oder das, wenn jemand das so sagt, dann ist das diffamierend. Es ist klar, es wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann derjenige, der jetzt so geworden ist, der verfolgt dann jeden, der auf diese Wahrheit hinweist. Das kann er schlichtweg nicht ertragen. Und er umgibt sich logischerweise auch mit Gleichgesinnten, die vom gleichen Schlage sind. David nicht. David will stattdessen wieder zu Gott. Und er ist bereit, die Folgen klaglos anzunehmen. Ja, wenn wir das mal auf unser Leben übertragen, auch wir können die meisten Folgen dessen, was wir tun, überhaupt nicht abwenden. Natürlich, wenn wir jemanden getötet haben, dann können wir das garantiert nicht. Aber auch die meisten anderen Dinge sind nicht einfach wieder so, ja, jetzt ist es, ach, ist doch nicht so schlimm. Man kann eigentlich kaum etwas wiedergutmachen. Man kann höchstens im Sinne einer gewissen minimalen Wiedergutmachung etwas lindern, aber nicht wirklich in Ordnung bringen. Aber Gott selbst ist bereit, unsere innere Zerstörtheit, die ja das eigentlich Schlimme ist, wieder gut zu machen. Oder das, was man heilen nennt. Und dieses Heilen, dieses Gutmachen unserer inneren Zerstörtheit, das ist die Vergebung der Sünden. Eine Vergebung der Sünden als Status ist bedeutungslos. Eine Vergebung der Sünden, die das Zerstörte in unserem Inneren heilt, ist das Entscheidende. Und gerade deshalb ist er ja als Mensch zu uns gekommen. Er ist zu uns gekommen, bis in unsere tiefsten inneren Getrenntheiten von ihm hinein. Und das ist ja umgangssprachlich dann Sünden auf sich nehmen. Er muss dorthin, wo sozusagen die größte Getrenntheit zu Gott und damit die größte Gemeinheit, die größte Form von Selbstsucht, die größte Bereitschaft, anderen zu schaden um des eigenen Nutzens willen, da muss er hinein mit allem, was er ist, damit dort überhaupt Heilung stattfinden kann. Ja, und das ist nur dann möglich, wenn wir diese seine Liebe, die er uns ganz nah und ganz persönlich entgegenkommt, in unsere schon ziemlich zerstörten Herzen aufnehmen. Dass wir dankbar werden, dadurch zwangsläufig demütig und vertrauensvoll, dass wir uns ihm öffnen. Und dann fängt dieser Heilungsprozess im gleichen Augenblick an. Ja, er dauert kurze oder längere Zeit, aber auf alle Fälle, er fängt gleich an. Wir merken etwas in uns, wir selbst, unser innerstes Wesen, die Wurzel unseres Denkens und Handelns beginnt zu heilen. Und wenn er es für angemessen hält, ist er sogar bereit, die Folgen unseres Tuns zumindest abzumildern. Aber es gibt keine Möglichkeit, durch irgendeine Form von vermeintlicher Demut ihn dazu nötigen zu wollen, die Folgen abzumildern, sozusagen als eine Art von, jetzt belohne ich dich, weil du jetzt so schön demütig bist. Nein, die Abmilderung der Folgen ist ein Zusatzgeschenk, und zwar nur unter der Voraussetzung, wenn wir bereit sind, diese Folgen auch wirklich auf uns zu nehmen. Wenn wir uns denen entziehen, heißt das ja, in uns ist noch eine Kränkung, die das nicht akzeptieren will. Bei David war das nicht der Fall. Er hat praktisch seine schwere Zeit, die danach auch auf ihn zukam, ganz gut überstanden. Aber er durfte aufgrund dessen den Tempel selbst für die Bundeslade, also für dieses Heiligtum, das Symbol von Gottes Gegenwart, nicht bauen. Das durfte erst das zweite Kind mit Bathseba, mit Salomo. Ja, und das ist dasjenige, was wir daraus lernen können. Wenn wir erkennen, was es eigentlich heißt, zu sündigen, anstatt das jetzt in so einer Art von oberflächlichem Regelwerk abzubilden. Wenn wir beginnen zu begreifen, dass das immer etwas ist, was die Liebe zerstört. Und wenn unsere Sehnsucht nach seiner Liebe das Maß aller Dinge wird, dann haben wir eine Chance.